Insane Crandall sah von seiner Konsole auf. Wenn der Warpkern nicht den gesamten Maschinenraum mit einem tiefblauen Schein erfüllt hätte, das schmale Gesicht des Junior-Ingenieurs hätte so weiß ausgesehen wie ein Mugato.
»Dr. Rahavri, das Warpfeld destabilisiert sich!«
Aber Rahavri musste Crandalls Ergebnisse gar nicht erst ansehen, um das zu begreifen. Die plötzlich willkürlich auftretenden Synkopen und Dissonanzen, die jetzt am zwei Stockwerke hohen Materie-Antimaterie-Dynamo vibrierten, waren für ihn ein klares Zeichen für Ärger. Die Insigns Paolo und Coasa Rossini waren damit beschäftigt, ein Labyrinth von EPS-Energieventilen umzuleiten, um die stetig steigende Temperatur des Warpkerns zu senken. Daneben arbeitete Kadett Torvik Bukarnguf unter dem von Alarmsymbolen übersäten Hauptmonitor an den Injektionskontrollen für schwarze Materie. Er benutzte dafür seine beiden teleskopischen bionischen Gliedmaßen und die an seinem langen Greifschwanz angebrachte Hand. Andere Trainees und Techniker liefen hin und her und verglichen die Ergebnisse auf ihren Pads mit den Anzeigen auf den verschiedenen Konsolen. Alarmsirenen plärrten, die Titan bebte. Der Computer sprach mit einer geradezu aufreizend ruhigen Stimme. »Achtung! Verlust der Antimaterie-Eindämmung steht bevor! Achtung!« Schweiß lief an Rahavres Rücken hinunter und durchnässte seine Uniform. Sein langes weißes Haar hing dünn herunter und klebte seine grauen Barthaare gegen seine braunen Wangen. Er ignorierte das so gut er konnte, während er mit seiner stetig wachsenden Angst rang. Er versuchte nicht daran zu denken, wie seine Vorgängerin Commander Ledra, die in genau diesem Maschinenraum geröstet worden war, ihr Leben verloren hatte. Er versuchte, sich nicht an die Explosion zu erinnern, die den Maschinenraum des Prototypen der Titan und aller Schiffe ihrer Klasse der Luna zerrissen hatte. Er versuchte, sich nicht etwa vorzustellen, wie die Baumkronen der Wälder von Ephros Delta seinen sterbenden Geist in den grenzenlosen Segen des ewigen Himmels einluden. Er versuchte, sich nicht vorzustellen, wie die Erde seiner Heimatwelt unter seinen Füßen zerbarst und ihn mit dem Kopf voran in das gefürchtete vulkanische Feuer der ephrosianischen Unterwelt taumeln ließ. Das Schiff bebte und wankte erneut, nur schlimmer. »Achtung! Antimaterie-Eindämmung versagt in 30 Sekunden. Achtung!« Rahavri ging zu Crandalls Konsole und schob den jungen Mann beiseite. Er schloss die Augen und konzentrierte sich auf die Geräusche des Warpkerns und filterte sie von den gesammelten Einflüssen des Raums, Subraums, des Sitterraums und vielleicht sogar seinen eigenen Dämonen.
»Computer!« »Die Antimaterie-Mischungsverhältnisse auf manuelle Steuerung schalten«, befahl er. »Autorisation Rahavrei Delta Ephros Delta Zeta.«
Er legte seine Hand auf die manuelle Mischjustierung und schloss die Augen. Seine Hand und seine Ohren wurden zu den einzigen Dingen im Universum. Er lauschte dem schrillen Heulen des Maschinenkerns mit der gleichen Aufmerksamkeit, die er einst dem Studium der alten Stammesriten der Waldpriester von Ephros Delta gewidmet hatte. Seine Hand bewegte sich leicht über die Justierung und antwortete auf das, was ihm seine Ohren von Sekunde zu Sekunde sagten. Dieses Mal würde er nicht versagen, auch wenn der Erfolg bedeutete, genau so zu enden wie Ledra. Riker wurde vom schrillen Kreischen des Alarms aus der Dunkelheit gerissen. Er öffnete die Augen und sah, dass die Brücke der Titan nur vom roten Licht der Notbeleuchtung erhellt wurde. Bis er auf die Chronometeranzeige in der linken Armlehne seines Kommandosessels blickte, hatte er keine Ahnung, wie lange seine Bewusstlosigkeit gedauert haben mochte. Entgegen seiner Intuition kam es ihm jedoch so vor, als wären nur ein paar Augenblicke vergangen, seit das Proto-Universum um ihn herum in Vergessenheit gestürzt war. Hinter der Ops- und der Flugkontrollkonsole bewegten sich Dakal und Lavena langsam und wackelig, als müssten sie sich von einer leichten Phaserbetäubung erholen. Eine Bewegung lenkte seinen Blick nach rechts. Der etwas mitgenommen wirkende Admiral Akar half Eviko vom Deck neben der sekundären Wissenschaftsstation auf. An der Konsole neben Eviko war Jazza bereits eifrig an der Arbeit. Ein leuchtend roter Schnitt auf seine Stirn lieferte den einzigen Hinweis, dass gerade etwas Außergewöhnliches passiert war. Vor ihm ging Crewman Kaere vorbei und schüttelte seine Federn auf, als er sich unsicher zurück auf die Backbord-Ops-Station zubewegte, von der ihn die holprige Passage der Titan durch den Raumspalt weggeschleudert hatte. Der Gedanke an den Raumspalt sowie die willkürlichen, rätselhaften Störsignale, die jetzt über den Hauptschirm flackerten, fegten Riker die letzten Spinnweben aus seinem Bewusstsein. »Kadett Dakal, stellen Sie die Alarmsirenen ab«, sagte er, »und zeigen Sie mir, was zur Hölle da draußen vorgeht. Jaza, ich brauche Sensorwerte unserer aktuellen Position, sofort.« Bevor sie keine gesicherten Daten hatten, gab es keine Möglichkeit festzustellen, ob die Titan und der Rest des Ogen-Rettungskonvois es erfolgreich zurück in den Raum des Beta-Quadranten geschafft hatten oder ob sie eine möglicherweise tödliche Weltraumumleitung genommen hatten. Die Sirenen verstummten abrupt und auf der Brücke herrschte sofort ein überwältigendes Schweigen, aus dem das Schwappen von Lavenas Hydrationsanzug verdächtig hervortrat. Dann begannen sich die Interferenzen auf dem Hauptschirm wie der Nebel über der Bucht von San Francisco zu lichten. Dort, den Hauptschirm dominierend, thronte der Rote König in seiner ganzen vielfarbigen Pracht. Seine bösartig blutroten Energietentakel schienen nach der Titan zu greifen, obwohl seine verschwommenen Grenzen sich langsam und unerbittlich bis in die Randbereiche des Schirms ausbreiteten und die dahinterliegenden Sterne überlagerten. Was auch immer dieses Phänomen geworden war, eines war klar: es befand sich nicht mehr in einem friedlichen Schlummer.
»Sieht so aus, als wäre unser Schläfer mit dem falschen Fuß aufgestanden«, sagte Riker leise.
»Aber immerhin sind wir anscheinend auf seiner richtigen Seite gelandet, Captain«, sagte Dakal und drehte sich zu Riker um. Im schummrigen Licht sah die schuppige, graue Haut des jungen Cardassianers aus wie die Patina auf einer der alten Kupferstatuen im Golden Gate Park.
»Das ist eine Rückaussicht. Wir bewegen uns jetzt von dem Phänomen weg mit Warp 2,2.
»Dann sind wir auf der anderen Seite herausgekommen?« wollte Riker wissen.
»Position bestätigt, Sir«, antwortete Jaza und sah vom Halbkreis seiner Anzeigen auf. »Die stellare Position passt zu der beobachteten im romulanischen Raum vor unserer ersten Passage durch den Raumspalt.«
»Sehr gut.
In seinen Lavena behalten Sie unseren jetzigen Kurs bei«, befahl Riker.
In ihm stieg neue Hoffnung auf, aber noch hielt er sie zurück, zumindest bis er wusste, was aus den Flüchtlingen, dem Konvoi und seinen Leuten geworden war, die auf Vanguard stationiert gewesen waren.
»Aye, Captain«, sagte die pazifikanische Konn-Offizierin.
Sie wandte ihren Sessel zu Riker und blickte ihn alarmiert an.
»Trotzdem breitet sich das Phänomen schnell in unsere Richtung aus. Es verbreitet sich mit hoher Warpgeschwindigkeit direkt durch den Subraum und wird uns bei unserer jetzigen Geschwindigkeit in schätzungsweise 3 Minuten überholen.«
»Zur Kenntnis genommen, Ensign.«
Riker drehte seinen Sessel zu Jaza.
»Wie sieht es aus? Was passiert mit der Titan, wenn das Ding uns nahe genug kommt für eine morgendliche Umarmung?« fragte er, obwohl er schon ahnte, dass Herumbummeln wahrscheinlich nicht die beste Lösung war.
»Unvorhersehbar, Captain«, sagte Jaza kopfschüttelnd, »aber es ist garantiert kein Erlebnis, das ich irgendjemandem empfehlen würde.«
»Dann habe ich weniger als 2 Minuten zu entscheiden, ob wir Gas geben und fliehen oder nicht«, dachte Riker, blickte nach vorne und sah in das, was sehr gut der Höllenschlund sein konnte.
»Behalten Sie die momentane Geschwindigkeit vorerst bei, in sein Lavena. Mr. Jaza, Konvoi-Status?«
Der Bajorana antwortete mit einem verdrossenen Kopfschütteln.
»Es gibt noch kein Zeichen von Ihnen. Auf unsere Rufe hat niemand geantwortet, auch nicht auf dem Navigationsdatenkanal, den wir seit unserer Abreise aus dem Ogen-System unterhalten.«
Die Gesichter von Freunden und Kollegen blitzten unaufgefordert vor seinem geistigen Auge auf. Chris, Keru, Tufok, Frane, dessen Freunde und ungefähr 2 Millionen aus Franes Volk und ihre ehemaligen Sklaven.
Riker wies sich selbst zurecht, jetzt war nicht die Zeit für Trauer, persönliche oder andere.
Auch wenn beiden, Vanguard und Donatras Begleitflotte, das Schlimmste passiert sein sollte, gab es immer noch fast 300 Personen an Bord der Titan, deren Leben davon abhingen, was er als nächstes tat oder unterließ.